Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
Herzlich willkommen zur Episode 31 des Softwarearchitektur-Podcasts. Heute werden wir uns um das Thema Webarchitektur kümmern. Am anderen Ende der Leitung, hier über Skype, ist der Stefan.
Hallo Michael.
Grüß dich. Bevor wir starten und in Medias Res gehen, müssen wir vielleicht dazu sagen, warum wir so lange keine Episode mehr aufgenommen haben. Da war ja nicht nur der Sommerurlaub dazwischen und der Stress durch die Projekte, die wir haben, sondern wir haben auch eine schlechte Nachricht.
Eine tragische Nachricht.
Eine üble Nachricht, genau. Ja. Und zwar hat uns da Markus Völter sozusagen verlassen.
Aber nur im Podcast.
Und das gleich im Podcast, nicht in Wirklichkeit. Ganz einfach aus dem Grund, weil es ihm zwar Spaß macht, aber er im Augenblick sehr viel Sachen tun muss und er im Prinzip einfach in seiner Freizeit und in seiner beruflichen Zeit jetzt wirklich überlegen muss, was macht er nicht. Und hat sich entschieden, halt den Podcast entsprechend erstmal aufzugeben. Vielleicht können wir ihn ja noch überzeugen oder auch die Hörer, dass er wieder sozusagen irgendwann mal mitmacht. Aber vorläufig müssen wir leider sozusagen ohne Markus die Episoden aufnehmen, was ich persönlich schade finde, weil ich finde, der Markus hat eine sehr super, sage ich mal, Leistung und eine sehr gute Arbeit hier gemacht und uns wirklich, also wirklich signifikant geholfen, den Podcast überhaupt auf die Reihe zu bringen.
Sehe ich genauso, tut mir außerordentlich leid, dass er nicht mehr dabei ist. Ich denke, wir werden zu seinen Ehren häufiger mal von Podcast statt von Podcast sprechen.
Genau.
Und der Tipp mit den Hörern, das ist vielleicht eine gute Idee. Also vielleicht werden jetzt ganz viele Hörer nochmal Mails schreiben an softwarearchitektur@heise.de, Architektur mit OU, oder uns ein paar Kommentare hinterlassen. Vielleicht kriegen wir ihn damit dann doch noch umgestimmt. Uns würde es auf jeden Fall sehr freuen.
Auf jeden Fall. Gut, gehen wir vielleicht jetzt dann doch zum Erfreulichen, nämlich zur Episode selber. Wie schon gesagt, Thema ist Webarchitektur. Wenn wir jetzt von Webarchitektur sprechen, Stefan, du meinst hoffentlich oder du meinst sicher nicht die Architektur des Webs?
Na, so ein bisschen meine ich das vielleicht immer, aber nein, wir haben Episoden gemacht zum Thema Webarchitektur mit dem im Moment gerade wunderbar populären Akronym REST. Darüber sprechen wir heute nicht oder vielleicht nur ganz untergeordnet, sondern tatsächlich geht es uns beim Thema Webarchitektur heute eher darum, wie man Webanwendungen bzw. Websites baut, worauf man da achtet, aus welchen Teilen die bestehen, welche Dinge vielleicht offensichtlich sind und welche Dinge vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also ein bisschen weniger abstrakt und konkreter und auch fokussiert auf das Thema, zumindest hauptsächlich fokussiert auf das Thema Webanwendung, wo auf der einen Seite ein Mensch vor einem Browser sitzt oder hoffentlich ganz viele Menschen.
Also wirklich um eher komplexere Architekturen oder Websites, die auch eine ganze Menge von Funktionalität oder, sage ich mal, von Unterstützung liefern? Also beispielsweise Enterprise IT, gehe ich mal davon aus.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also die, ich habe so ein Sprüchlein, mit dem ich gerne hausieren gehe, ist, dass wir früher immer gedacht haben, die richtig spannenden Sachen, die passieren in der Unternehmens-IT, in der Enterprise-IT, da arbeiten die richtigen Entwickler. Und die machen alle die viel spannenderen Sachen als diese komischen Script-Kiddies, die mit PHP irgendwelche Webseiten zusammenschustern. Tatsächlich muss man sagen, dass sich das deutlich geändert hat. Also zumindest was die nicht funktionalen Aspekte angeht, passieren die wirklich richtig spannenden Sachen heute ja eigentlich eher im Web. Denn die wenigsten Unternehmen können von der Anzahl paralleler Zugriffe und von den Skalierbarkeitsanforderungen konkurrieren mit den wirklich großen Web-Properties. Insofern denke ich, dass das ein bisschen durchaus die Obermenge von beidem sein kann, egal ob ich im Unternehmen Webanwendungen baue oder ob ich sie außerhalb des Unternehmens als Website baue, da wollen wir keinen großen Unterschied machen. Uns aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen auf die spannenderen konzentrieren, also vielleicht nicht auf die ganz, ganz, ganz arg einfachen Sachen, sondern auf das, was schon so eine Komplexität hat, dass da ein paar Leute ein paar Monate mal als untere Grenze dran schrauben.
Also wie du vorher schon gesagt hast, REST und derlei Dinge hatten wir auch schon behandelt. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass wir derlei Dinge nicht mehr machen in dieser Episode oder auch so Themen wie Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation bisschen außen vor lassen?
Ja, würde ich so sehen. Also ich werde mich bemühen, das R-Wort mal nicht so häufig zu benutzen. Ich habe das Gefühl, es spielt schon an vielen, vielen Stellen eine Rolle, aber es geht mir nicht um REST-Missionierung oder gar REST versus Web-Services oder so, sondern wirklich nur um gute Web-Anwendungen. Also soll das vielleicht tatsächlich ausgeklammert sein.
Okay, also wenn wir jetzt uns da mal solche Web-Architekturen oder Web-Applikationen oder Systeme anschauen, kannst du mir so ein bisschen erklären, wie die denn eigentlich so strukturiert sind im Normalfall? Also wie woraus bestehen die? Was ist quasi die Software-Schicht und was sind jetzt zum Beispiel die drunterliegenden IT-Schichten oder Infrastrukturschichten, die man jetzt da benutzt normalerweise? Mhm.
Okay, also vielleicht können wir das so ein bisschen aufteilen in verschiedene Bereiche, über die wir uns unterhalten müssen. Also zunächst mal ist es, wenn ich eine Webanwendung betrachte, mir erstmal vergleichsweise egal, womit die innen drin realisiert ist. Also das Schöne am Web ist ja, dass ich so eine Anwendung ansprechen kann und eigentlich nicht wissen muss, ob die jemand in PHP oder Java oder C Sharp gebaut hat. Ist mir eigentlich egal. Sondern von außen betrachtet ist das für mich eine Webanwendung, mit der ich mit meinem Browser kommunizieren kann. Und aus dieser Sicht gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die durchaus aus meiner Sicht Architekturrelevanz haben, die man diskutieren kann, ganz ohne auf irgendeine Programmiersprache einzugehen. Das ist immer das, womit wir uns in unseren Workshops auch als erstes beschäftigen, also die Webanwendung sozusagen von außen. Wir gucken da von außen drauf und überlegen.
Wenn ich mir quasi irgendeinen Webshop, zum Beispiel Amazon, angucke, dann sehe ich ja eh nicht, wie der intern realisiert. Das ist quasi nur die Sicht mal, was kriegt eigentlich der Benutzer oder der Endanwender oder eben der entsprechende Stakeholder zu sehen.
Genau, wobei man da kann man noch einen Schritt machen und sagen, so eine Webanwendung, die kleinste Einheit sozusagen ist, die oben raus dieses Web, dieses HTTP-Interface hat, die ist ja auch nochmal eingebettet in eine sehr viel größere Infrastruktur. Also wenn ich jetzt mit Amazon zum Beispiel spreche, dann spreche ich, Amazon ist vielleicht nur ein Sonderfall, aber normalerweise, wenn ich mit einer wirklich großen Website spreche, dann spreche ich auch nicht nur mit dieser einen Webanwendung, sondern eigentlich mit ganz vielen. Das können wir also auch nochmal abtrennen. Also wir können sagen, wir gucken uns eine Webanwendung an und das, was man da sozusagen lokal optimieren kann, unabhängig von der Programmiersprache. Dann können wir uns angucken, wie diese Webanwendung in den Gesamtkontext eingebettet wird. Dann gibt es so Dinge wie Skalierbarkeit und solche Sachen, die sind auch nochmal eine eigene Architekturdimension. Und dann gibt es noch das Thema, wie sieht es denn innen drin in dieser Webanwendung aus? Also das, was vielleicht viele Leute als allererstes andiskutieren, schieben wir noch ein bisschen raus, die Programmiersprachen, Frameworks und solche Sachen, denn das ist vielleicht für mich das, so das, was ich am liebsten rüberbringen würde. Eine Webanwendung, die Architektur einer Webanwendung hat zu einem riesengroßen Teil herzlich wenig mit der Programmiersprache zu tun oder mit schon gar nicht mit den Frameworks, die dafür gewählt werden, sondern eher mit dem Gesamtkontext, in den sie eingebettet wird.
Und ich gehe mal davon aus, es gibt eine riesige Infrastruktur. Also wenn ich mal so anhöre, Amazon, Google, da geht es ja wirklich um Zehntausende von Maschinen, die verschiedene Dinge eben entsprechend machen. Also ich schätze, das, was man von außen sieht, das ist im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs normalerweise.
Auf jeden Fall, ja. Und eine schöne Sache am Web ist ja auch, dass man diesen Kontext ständig wechselt. Wenn ich mit meinem Webbrowser von einer Seite auf die nächste gehe, dann ändert sich das dramatisch. Ich spreche vielleicht mit einer riesig skalierbaren, in der nächsten Sekunde mit einer ganz winzig kleinen. Also das finde ich auch einen großen Reiz an dem Ganzen. Und vielleicht das, was wir so ein bisschen diskutieren, ist, wie spielt man da eigentlich klug mit? Worauf achtet man, wenn man sich in diese Infrastruktur vernünftig einbetten will? Vielleicht mache ich da nochmal kurz den Rückweg. Ich glaube tatsächlich auch, wenn wir jetzt immer so ein bisschen vielleicht von Websites sprechen, dass all das, was wir da sagen, auch durchaus in der Unternehmens-IT gilt. Denn es gibt keinen Grund, warum ich im Unternehmen nicht auch ordentliche Webanwendungen bauen sollte. Das, was im Internet funktioniert hat, sollte im Unternehmen eigentlich auch ganz gut funktionieren. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auf diese.
Ich glaube auch, Dissens. Das Thema, das kenne ich selber, die Integration von, sage ich mal, früheren Inseln, die quasi isoliert waren und auf einmal über ein Intranet zusammenspielen müssen und dergleichen, ist halt nicht unbedingt trivial.
Genau, und das da ist auch, sind auch oft die Herrschaftsverhältnisse ganz ähnlich. In einem Unternehmen hat oft ganz genauso wenig irgendeine Einzelperson das Sagen und kann bestimmen, wo es lang geht, wie das im Internet auch der Fall ist. Also ist die Ähnlichkeit vielleicht größer, als man auf den ersten Blick glaubt.
Richtig. Gut, also du hast ja gesagt, am Anfang gibt es diese Frontend-Sicht. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich zum Beispiel mit so einer Webseite zusammenarbeite, dann soll die ja auch möglichst effizient sein für den Benutzer. Gibt es so Dinge, wo du sagst, das würde zum Beispiel helfen für die Architektur, um eben entsprechend, sag ich mal, die Benutzer-Experience möglichst gut zu gestalten? Also was sind so Möglichkeiten, um das zu optimieren?
Genau, vielleicht mache ich da mal eine Analogie auf. Wir haben zwar gesagt, wir reden nicht so von Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation, aber wenn ich mir unser Publikum so vorstelle, bin ich mir sicher, dass da viele Architekten drin sind, die eher so Backend-lastig sind. Ne? Für die ist die Hauptdiskussion immer so die Kommunikation zwischen irgendwelchen Serverkomponenten oder vielleicht einer kleinen Serverwelt. Und da hilft es vielleicht, sich mal zu vergegenwärtigen, dass wenn man eine Webanwendung baut, man eigentlich an deren äußerster Schicht eine kleine Serverschnittstelle bedient. Denn der Browser ist der Client, den Server baue ich und diese Schnittstelle, die ich da entwerfe, die hat genauso wie bei allen anderen kleinen Server-Kommunikationen oder Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikationen eine riesengroße Relevanz, wenn ich mir die Performance des Gesamtsystems angucke. Ja. Also, ne, egal wie ich das intern gebaut habe, wenn ich an dieser Schnittstelle was falsch mache, dann nützt mir auch die performanteste Programmiersprache nichts. Und andersherum, wenn ich es richtig baue, kann ich mir vielleicht intern ein paar Dinge mehr erlauben. Und deswegen sollte man sich diese Schnittstelle sehr genau ansehen. Und da gilt eigentlich auch wieder übertragbar, wie bei allen Schnittstellen, bei denen ein Netzwerk involviert ist. Die beste Art von Requests, die man machen kann, sind gar keine. Also das ist die allererste grundsätzliche Grundregel. Wenn man eine Webanwendung designt, dann versucht man die Anzahl der Requests, die vom Browser zum Server gehen, zu minimieren. Jeder Request, den ich einsparen kann, hilft allen Beteiligten. Der macht für meinen Endanwender die Anwendung schneller, weil er schneller was sieht, weil er nicht erst einen Request zum Server gehen muss. Er reduziert die Belastung auf der Serverseite. Ich brauche nicht so viel CPU. Es reduziert die Belastung auf dem Netzwerk, weil ich keine Bytes durch die Gegend schubsen muss, die mich möglicherweise Geld kosten. Also das ist mal das allererste. Ich sollte die Anzahl der Requests minimieren.
Das Problem gibt es ja oft bei Systemen. Also ich kenne noch aus der Anfangszeit durchaus Applikationen, die so Web-Frontends gebaut haben und dann quasi für jedes Einzeldatum irgendeinen Request drüber geschickt haben und dann quasi wirklich mit Dutzenden von Aufrufen alle Daten zum Beispiel für irgendeine Person oder für irgendeine Bestellung zusammengefügt haben. Also im Prinzip Minimierung von Requests heißt nicht, dass die Requests klein sein müssen oder die Daten, die übertragen werden, sondern dass die Zahl der Requests minimiert werden muss.
Naja, schon durchaus beides. Also klar, die Anzahl der Requests sollte minimiert werden. Die Anzahl der Bytes, die ich übers Netz übertrage, kann durchaus aber auch eine große Rolle spielen. Das hört sich, wenn man das so im Einzelnen betrachtet, und ist bei einer kleinen Anwendung natürlich auch anders als bei einer großen, hört sich das so wenig an, ob ich da jetzt 1K oder 2K oder 10K übertrage. Was mag das schon sein? Aber wenn ich das jetzt multipliziere mit, sagen wir mal, 100.000 gleichzeitig zugreifenden Benutzern, spielt das sehr wohl eine Rolle. Und zwar nicht nur, was die Bytes angeht, die ich übers Netz übertrage, sondern auch, was die Geschwindigkeit meines Servers angeht, weil in ganz vielen Fällen ist es so, man arbeitet mit so einer Multithreaded-Architektur, die einen Request mit einem Thread verheiratet und dieser Thread ist mal blockiert für die Zeit, die er die eigentliche Verarbeitung macht, aber er ist in den meisten Fällen auch blockiert für die Zeit, die er diese Bytes in Richtung Client schickt. Und da vergisst man häufig, also auch wenn ich die dickste und tollste Netzwerkanbindung auf der Serverseite habe, wenn mein Client nur sehr, sehr langsam angebunden ist, und ich dem ganz, ganz viele Daten schicke, dann wartet die entsprechende Architektur vorausgesetzt mein Server-Thread eben so lange, bis er diese Bytes auch über die Leitung schicken konnte. Das heißt, mein Client bindet auf einmal meine Server-Threads. Das heißt, die Datenmenge würde ich genauso versuchen zu minimieren. Jetzt gibt es natürlich einen Gegentrend, den wir alle kennen, nämlich die deutlich steigende Benutzerergonomie oder die Ergonomie für den Benutzer, die so eine Web-Anwendung hat. Denn wir wollen da eigentlich immer dynamischer reagieren. Wir wollen nicht mehr wie früher ganze Seiten immer nur wechseln, ne? Also so ein Request und dann kommt eine komplett neue Seite, sondern wir wollen richtig schön fancy mit Ajax-Mitteln, das ist mittlerweile auch, glaube ich, allgemein geläufig, wollen wir so eine Seite aufpeppen. Und das bedeutet natürlich, dass daraus erstmal mehr Requests resultieren, für die ich genauso eine Strategie brauche, wie für die Requests, die ganze Seiten holen. Also wenn immer ich es schaffe, Requests zu minimieren, tue ich mir einen Gefallen. Und dafür gibt es eine Reihe von verschiedenen Strategien.
Also Asynchronität wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die du jetzt gerade genannt
hast. Genau, da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Also asynchrones I.O., eben genau nicht diese Thread-Kopplung, die würde ich noch ein bisschen nach hinten schieben, weil die eigentlich ja die Innereien dieser Web-Anwendung betrifft. Ne, aber auch unabhängig davon, selbst wenn ich sie mit anderen Mitteln implementiere, dann gibt es Mittel und Wege, die Anzahl der Requests zu minimieren. Und die eine schöne Tatsache, vielen Leuten bekannt, aber auch vielen Leuten unbekannte Tatsache ist, dass das HTTP-Protokoll dafür eigentlich einen ganzen Haufen von Mechanismen eingebaut hat. Weil natürlich, wenn ich heute eine Web-Anwendung baue, dann bin ich nicht der Erste auf der Welt, der auf diese Idee kommt, sondern es gibt mittlerweile viele Jahre Erfahrung, wie man so etwas macht. Und diese Erfahrung findet durchaus auch ihren Niederschlag in den Protokollen, die man einsetzt.
Was ich noch dazu sagen wollte, also es gibt durchaus auch Web-Applikationen, von denen man gar nicht sieht, dass es welche sind. Zum Beispiel jetzt die neueste Generation von Imaging-Frameworks bei Siemens basiert eigentlich auf diesem Web-Framework-Gedanken und funktioniert genauso mit Frontend-Optimierung mehreren Requests. Mhm. Und wenn jetzt der Arzt dann quasi befundet, irgendeinen, sage ich mal, CT-Aufnahme und es gibt ja durchaus mehrere Ärzte, dann muss das natürlich optimiert werden, weil es zum Beispiel nicht für den Arzt, tragbar ist, wenn er zu lange warten muss. Also auch in solchen Applikationen, von denen man vielleicht auf den ersten Blick nicht vermuten würde, dass die quasi mit Web-Architekturkonzepten arbeiten, kann es durchaus der Fall sein. Mhm. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vorstellen, ich würde zum Beispiel so einen Wetterdienst implementieren und würde jetzt zum 200. Mal von irgendeiner PLZ, also Postleitzahl, dieselbe Wetterkarte abrufen, dann kommen ja auch so Optimierungsmöglichkeiten wahrscheinlich auf, die man normalerweise nutzen würde, Caching und dergleichen und derlei Dinge. Gibt es sowas auch für, sag ich mal, Frontend-Optimierung?
Klar, also das wäre das Offensichtlichste, das worauf du hingearbeitet hast, elegant, die offensichtlichste Variante ist natürlich, die Requests zu vermeiden, die Daten holen, die man schon vorher geholt hat. Das ist die offensichtlichste Variante. Wenn ich ein wie auch immer geartetes Datum vom Server hole, sei es ein Bild, sei es ein Ergebnis einer Berechnung, dann tue ich mir einen großen Gefallen, wenn ich dem Browser die Chance gebe, eine erneute Übertragung derselben Daten zu vermeiden. Eine Variante davon ist, dass der Server direkt beim Generieren der Antwort eine Lebensdauer des Ganzen reinpackt, also eine Dauer, für die der Client das Ganze cachen darf bzw. cachen soll und für die es sich für ihn eigentlich nicht lohnt, das Ganze nochmal zu holen. Das kann eine sehr kurze Zeit sein, vielleicht ein paar Sekunden, weil man einfach die Last ein bisschen reduzieren will und sagt, ob ich nun Daten habe, die so aktuell sind wie die Latenzzeit meines Netzes oder ob ich Daten habe, die 5 Sekunden sind, spielt vielleicht keine große Rolle. Das kann in der großen Web-Anwendung ganz dramatisch die Anzahl der Requests reduzieren. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich Daten für einen Monat oder ein Jahr cachen kann, weil ich weiß, dass sich die überhaupt nicht verändern. Also quasi für immer, wenn zum Beispiel ich mich entscheide für bestimmte eher statische Assets, irgendwelche Bilder oder so, einfach unterschiedliche UIs, unterschiedliche URLs zu verwenden. Wenn sich das Bild ändert, dann ist jedes einzelne Bild unendlich cacheable. Das heißt, ich kann diese Meta-Information, das ist eine Information, die der Server in die Response reinpackt, sehr, sehr hoch setzen und damit den Browser dazu bewegen, das Ganze lokal zu cachen und das Ding nie wieder noch einmal anzufordern. Manchmal ist das nicht das, was ich will. Manchmal kann ich mir nicht erlauben, will ich nicht riskieren, dass der Browser inaktuelle Daten hat. Auch dann kann ich noch arbeiten, indem ich Metadaten inkludiere, wie zum Beispiel ein Last Modified Datum oder ein E-Tag. Ein E-Tag ist so ein Hash-Wert, haben wir schon mal bei Caching diskutiert, bei der REST-Folge. In dem Fall starte ich einen Request vom Client und mache den conditional, also bedingt. Mein Client fragt also an und sagt, ich möchte gerne folgende Informationen haben, aber nur dann, wenn sie sich seit dem und dem Datum geändert hat. Oder nur dann, wenn dieses E-Tag dafür nicht mehr gültig ist, also dieser Hash-Wert praktisch nicht mehr übereinstimmt. Und dann kann der Server antworten mit einem 304 not modified. Das heißt, er schickt nicht neue Daten zurück, sondern sagt einfach, was immer du dir lokal gemerkt hast, lieber Webbrowser, ist immer noch in Ordnung.
Okay, das heißt, im Gegensatz zum Beispiel zu Bildübertragung und Caching wird es beim Flugbuchungssystem wahrscheinlich eher der Fall sein, dass die Daten sich häufig ändern. Da würden wahrscheinlich solche Sachen eher zum Zug kommen.
Also es lohnt sich mal, mit solchen Werkzeugen daran zu gehen. Wir können jetzt nicht alle diskutieren, aber viele Anwender werden sowas wie Firebug, das ist ein Plugin für den Firefox, kennen. Ansonsten ist das schnell ergoogelt und wir packen es auch in die Shownotes, Firebug. Für Firebug gibt es ein schönes, das ist so eine Art Debugger für die HTTP-Kommunikation. Für Firebug gibt es Plugins. Eines dieser Plugins nennt sich YSlow, also Y-Slow, stammt von Yahoo. Und wenn man sich so ein Werkzeug wie YSlow anguckt oder alternativ im Safari-Browser den Developer-Modus anknipst auf dem Mac, dann sieht man, was eigentlich da passiert. Und wenn man sich das ansieht, dann stellt man fest, dass das eigentliche HTML, also sozusagen die Nettodaten, die in meiner Response drin sind, in aller Regel nur einen winzigen, winzigen Teil der Zeit ausmachen, die es dauert, bis meine Seite komplett aufgebaut ist. Denn nach diesem Stück HTML wird all das nachgeladen, was aus dieser HTML-Seite referenziert wird. Und das sind in vielen, vielen Fällen mehr oder weniger statische Elemente. Und all diese Dinge eignen sich, das zu machen, wenn man mit so einem Werkzeug einen Request analysiert. Einfach nur mal irgendeinen. Man kann sich auf irgendeiner Website von irgendeiner Website was anfordern, auf der man sowieso täglich häufiger ist. Dann den Cache ausleert, den Browser-Cache, und dann den gleichen Request nochmal macht. Dann ist es ein sehr schöner Effekt zu sehen, wie unendlich viele Informationen an dieser Stelle einfach direkt aus dem Cache kommen, wenn man normalerweise auf der Seite surft. Also alle großen Web-Anwendungen machen das, alle Browser unterstützen das. Es ist eigentlich sträflich, das nicht zu nutzen. Also wer nach einem relativ schnellen Quick-Win sucht, um eine bestehende Web-Anwendung zu optimieren, wird in aller Regel mit solchen Werkzeugen sehr schnell fündig. Und vielleicht ein guter Trick, um sich mal eben schnell einen guten Namen zu machen.
Das heißt, es ist auch die Möglichkeit, um wirklich so ein Ding mal wirklich zu evaluieren, falls es Probleme gibt. Testen ist eine Sache, aber das wirklich evaluieren, wie es von der Performance ist, ist die andere Geschichte. Gibt es denn noch weitere Möglichkeiten aus deiner Sicht, wie man so ein Frontend optimieren kann?
Genau, also wir haben schon gesagt, die eine Variante ist, dass man die wiederholte Requests sozusagen daraufhin optimiert, dass man nicht das gleiche mehrfach macht. Die andere Variante ist, dass man mehrere Requests zu einem zusammenfasst. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun, kann darin bestehen, dass man auf dem Server andere Daten rausliefert. Nehmen wir mal als Beispiel diese Ajax-Calls. Also Ajax steht für Asynchronous JavaScript in XML. Blöder Name für die Technologie, bei der der Webbrowser, nachdem er eine Seite geladen hat, über JavaScript weitere Requests zum Server schickt und dadurch kleinere Datenmengen zurückbekommt, die er in die Seite integriert, ohne dass die Seite komplett neu aufgebaut werden muss, also ohne dass es flackert. Sozusagen für den Endanwender. An so einer Stelle kann ich mir überlegen, anstatt dass ich 5 oder 10 einzelne HTTP-Requests zum Server mache, um mir die Daten mühselig zusammenzusammeln, kann ich die vielleicht in einem Rutsch dem Client liefern. Das heißt, ich ändere sozusagen meine serverseitige Schnittstelle. Das ist nicht immer sinnvoll. Das kommt sehr, sehr stark darauf an. Wie bei jedem Schnittstellendesign muss ich mir überlegen, mit welcher Granularität mache ich das. Und wie immer gilt, die richtige ist sehr, sehr spezifisch für meine Domäne und oft auch für meinen Client. Und das muss ich mir gut überlegen, aber damit kann ich eine Menge erreichen. Das gilt für die dynamischen Aspekte, für die Requests, die ich sozusagen gegen mein Server-Backend schicke, gegen meine Geschäftslogik. Das Ganze gilt aber auch, oder vielleicht sogar noch mehr, für die Requests, die sich eher auf die statischen Inhalte beziehen. Also eine moderne Web-Anwendung besteht vor allem aus HTML, das dann CSS- und JavaScript-Dateien nachzieht und auch an der Stelle, also Bilddateien nachzieht. Auch an der Stelle habe ich deutliches Optimierungspotenzial. Ich kann zum Beispiel mehrere CSS-Dateien zu einer Datei kombinieren, um nur einen Request zu machen. Ich kann mehrere JavaScript-Dateien zu einer JavaScript-Datei kombinieren. Das kann ich im Rahmen meines Build-Prozesses zum Beispiel machen. Also wer da jetzt das Grauen kriegt, weil wir Sachen zusammenklatschen, die wir vorher mühselig modularisiert haben und auseinandergezogen haben. Na, sowas würde ich dann halt in den Build-Prozess oder sogar ins laufende System integrieren. Das heißt, diese Aggregation auf dem Server machen, unmittelbar bevor die Dateien ausgeliefert werden. Danach geht eben nur ein Request zum Server, dann kommt das zurück. Also diese Kombination ist eine Möglichkeit. Kombination geht auch auf Bildebene zum Beispiel. Machen viele Leute das, mehrere Bilder. Ein typisches Beispiel sind solche Icons. Ich habe so kleine Symbole über irgendwelchen Dingern. Dann kann ich mehrere solche Dinger zusammenfassen und kann an dieser Stelle, wenn ich diese mehreren Elemente zusammengefasst habe, sie dann einzeln adressieren mit Hilfe eines Tricks, also mit CSS kann ich sozusagen einzelne Elemente aus einem großen Bild an einer bestimmten Stelle einbinden. Damit habe ich praktisch aus vielen kleinen Bildern ein einzelnes gemacht und auch das ist so ein Trick in der Kombination, mehrere Dinge zusammenbringen, um damit nur noch einen Request machen zu müssen.
Vielleicht generell, es ist immer bei Architektur oft die Empfehlung, erst die Architektur zu designen und dann zu optimieren. Gilt das auch für Frontend-Optimierung?
Ja und nein. Also es gibt gewisse Dinge, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann gehen einem die in Fleisch und Blut über, die macht man von vornherein, ganz ähnlich wie im sonstigen Design auch. Es gibt andere Dinge, die sind so optimierungslastig, da gilt die alte Regel, man sollte erst optimieren, wenn man sicher ist, dass man auch das Richtige macht und the premature optimization is the root of all evil und so diese Sprüche. Mhm. Das gilt dann natürlich auch. Ich will jetzt vielleicht auch nicht, wenn ich eine Hello World Anwendung baue, direkt am ersten Tag anfangen, meine Assets da zu einem großen zu kombinieren, dann würde ich dann vielleicht die Energie daran verschwenden, wenn es mal läuft und mal funktioniert. Aber gerade bei einer wirklich gut besuchten Website, und das ist ja ein Luxusproblem, das wir uns alle wünschen, ist es absolut lohnenswert, das Ganze zu machen.
Das heißt aber, der Architekt oder der Entwickler muss durchaus einige Kenntnisse über die internen Abläufe haben und kann es nicht völlig transparent sozusagen bauen.
Das ist mir aus meiner Sicht die absolut wichtigste Aussage überhaupt. Also wenn ich eine vernünftige Webanwendung bauen möchte, insbesondere wenn die auch nur im Ansatz skalieren soll, dann muss ich verstehen, wie das Web funktioniert. Dann muss ich verstehen, wie HTTP-Requests funktionieren. Ich muss verstehen, wie eine Seite aufgebaut wird. Daran führt kein Weg, kein Framework, kein Tool, auch sonst nichts vorbei. Wenn ich eine vernünftige Webanwendung bauen, muss ich das machen können. Wir starten unsere, oder ich mache Kollegen, wir machen das immer gerne, startet das Ganze mit einem Telnet auf Port 80. Also ich verbinde mich einfach mal mit einem Webserver und tippe mal von Hand die HTTP-Requests ein. Das ist zugegebenermaßen jetzt ein bisschen ein Gag, um das mal zu machen. Das tut man normalerweise nicht, aber mit einem Kommandozeilenwerkzeug sollte man schon in der Lage sein, HTTP-Requests abzusetzen. Mit einem Browser-Plugin sollte man das tun können. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht absolut notwendig sind. Genauso wie ich mich nicht als Entwickler hinter einem, was weiß ich, hinter einem Persistenzlayer verstecken kann und so tun kann, als wäre mir SQL und eine relationale Datenbank völlig egal, als müsste ich das nicht wissen. genauso wenig kann ich mich davor drücken, zu verstehen, was da auf der Leitung tatsächlich passiert, wenn man eine Webanwendung baut.
Genau. Spätestens wenn wir dann über Dinge wie Skalierbarkeit und dergleichen sprechen, auf dann wird das nochmal jetzt wahrscheinlich vorkommen. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen Frontend-Optimierung besprochen. Es gibt's ja auch
warte,
noch.
Warte, eins will ich noch eben loswerden. Nur, dass wir es auch zumindest mal kurz erwähnt haben. Ich habe von dieser Kombination gesprochen, also davon Dinge zusammenzufassen. Genau. Es gibt auch noch eine ganz, auch etwas, was einem ordentlichen Softwareentwickler auf den ersten Blick gruselig erscheint, die Variante Dinge zu minimieren. Das gilt insbesondere für JavaScript. Man darf das nicht vergessen. JavaScript mittlerweile häufig, oft, meistens akzeptiert als vollwertige Programmiersprache. Kann man natürlich auch schön, na gut, mehr oder weniger schön und modular schreiben und sollte man ordentlich dokumentieren und kommentieren. Aber man darf nicht vergessen, dass das JavaScript vom Server zum Client übertragen wird. Und da lohnt es sich dann durchaus tatsächlich auch, das zum Beispiel das JavaScript zu minimieren. Das kann wird in aller Regel so gemacht. Bei den großen bekannten Frameworks, sowas wie jQuery oder Prototype, Scriptaculous, viele bekannte Frameworks, XJS, ist es immer so, dass es eine ordentlich kommentierte Version gibt, die man als Entwickler lesen kann, wenn man den Source Code verstehen will. Und es gibt eine minimierte Version, bei der sämtliche Variablennamen auf die minimale Anzahl Buchstaben verkürzt sind, bei der alle Zeilenumbrüche raus sind, alle Kommentare. Also das ist, sieht aus wie Bytecode, ist ein bisschen übertrieben, aber kein Mensch möchte das lesen. Das macht aber nichts, für den Browser ist es das Gleiche. Und letztendlich ist auch das eine Möglichkeit, einfach die Menge von Daten zu minimieren, die ich übers Netz schicken muss.
Okay, jetzt haben wir über diese Frontend-Geschichte gesprochen, aber jetzt gibt's was, was, glaube ich, wesentlich komplexer ist, nämlich wenn man jetzt ein bisschen mehr in das Interne schaut, gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht sogar mehr Web-Frameworks, die eigentlich dazu dienen, die Internas aufzubauen. Mhm. Kannst du zum Thema Web-Frameworks mal was sagen? Was gibt's für Web-Frameworks? Was tun die überhaupt? Was gibt's vielleicht für unterschiedliche Konzepte?
Mhm. Ja, also vielleicht zuerst die Aussage, eigentlich finde ich, wird das viel zu wichtig genommen. Also viele Leute glauben, dass das die wichtigste Entscheidung ist. Das sehe ich nicht so aus den genannten Gründen. Dennoch ändert es ja nichts dran, man muss sich irgendwann mal entscheiden für irgendwas. Und dazu hilft es, die vielleicht so ein bisschen zu klassifizieren. Eine relativ übliche Klassifizierung ist eine Aufteilung in komponentenbasierte und Request-Response-basierte Frameworks. Vielleicht fangen wir mit den Request-Response-Orientierten an. Das sind Frameworks, die sagen wir eher so einen klassischen Charakter haben, bei denen ja im Prinzip das, was da tatsächlich auf der Leitung passiert, relativ direkt durchschimmert in meinem Programmiermodell, das ich oben habe, um mit meiner Web-Anwendung zu bauen. Das Servlet-API wäre ein Beispiel dafür. Im Servlet-API, das werden die meisten Leute, die Java machen, kennen, programmiere ich eine Klasse, die ein Interface implementiert und an dieser Stelle kann ich dann einzelne Methoden überschreiben, die im Prinzip Get, Put, Post, Delete und so weiter entsprechen und an dieser Stelle reagieren. Die Parameter, in diese Methoden reingehen, sind Request, das, was herauskommt, ist eine Response, also man hat im Prinzip eine sehr direkte Abbildung. Man ist sozusagen direkt mit dem Modell verbunden, mit diesem Request-Response-orientierten Modell, das im HTTP-Protokoll formalisiert ist und man programmiert auf dieser Ebene. Es gibt eine andere Kategorie von Web-Frameworks, die eher versucht, ein Higher-Level-Programmiermodell zu bieten, also eines, das tendenziell zumindest eher versucht, diese Request-Response-orientierte Natur des Webs und die statuslose Natur so ein bisschen zu verstecken vor dem Programmierer und ihm ein Programmiermodell zu geben, das eher vielleicht dem entspricht, dass man in einer Desktop-Umgebung erwarten würde, also in so einer GUI-Bibliothek-Umgebung, wo man einzelne Komponenten panelartig kombinieren kann, einen Baum baut und im Prinzip dann Events automatisch unten drunter auf HTTP abgebildet werden. Das ist so eine ganz grobe Klassifizierung. So was Request-Response-orientiertes wäre zum Beispiel Spring MVC oder Struts, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Ruby on Rails fällt in diese Kategorie. In die Komponenten und hier fallen solche Dinge wie JSF, das Java Server Faces, oder auch ASP.NET. Interessanterweise, Microsoft hat mit ASP.NET MVC auch ein eher Request-Response-orientiertes Framework.
Richtig.
Und das ist mal so eine grundsätzliche Klassifizierung dieser beiden Dinge.
Aber wir sehen schon vielleicht jetzt gleich am Anfang, es gibt für alle möglichen Sprachen, Erlang, Scala, Java natürlich, .NET, Python, es gibt eigentlich für jede Sprache, Ruby, entsprechende Frameworks.
Genau, also Scala kann man auch noch, haben auch viele Interessenten für, denke ich, gibt es Komponentenorientiertes, wäre sowas wie Lift, ein Request-Response-orientiertes wäre sowas wie Play, das kann auch Java, ist auch ein interessantes Ding, also das gibt es eigentlich überall. Es gibt, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr meine persönliche Sicht darauf vermische. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir eigentlich so eine Pendelbewegung gesehen haben. Am Anfang gab es nur Request-Response-orientierte, dann waren komponentenbasierte absolut hip. Wichtiges Komponenten, weil es in Java-Umfeld ist auch Wicked. Darf ich auch nicht vergessen, sonst kriege ich Haue.
Ja.
Also es gibt einen Haufen von diesen Dingern. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt ein bisschen Meinung, schwingt das Pendel wieder zurück in Richtung Request-Response-orientiert. Denn es ist wäre immer meine Empfehlung, eher ein Request-Response-orientiertes Framework zu nehmen, weil es aus meiner Sicht ein Fehler ist, das Web zu sehr zu verstecken. Das passt natürlich jetzt zu den Aussagen von vorher. Ich bin der Überzeugung, dass man das Ganze verstehen sollte, dass man wissen sollte, was da passiert. Und da möchte ich eigentlich sehr direkte Kontrolle drüber haben, was da läuft. Ich möchte gerne, ohne das R-Wort zu sagen, mit der Web-Architektur da konform gehen. Ich möchte in der Lage sein, Dinge zu cachen. Das heißt, ich muss unterscheiden können zwischen Get- und Post-Requests. Ich möchte unterschiedliche HTTP-Verben auf ein und dieselbe URI, auf ein und dieselbe Ressource anwenden. Also solche Dinge sind deutlich näher, sind einem Request-Response-orientierten Framework deutlich näher. Und was vielleicht der wichtigste Punkt ist, wenn wir gleich nochmal auf die Skalierbarkeit eingehen, das HTTP-Protokoll ist vom Grundsatz her statuslos. Das heißt, die Kommunikation ist statuslos. Und das ist kein Bug, sondern ein Feature. Also das ist mit Absicht so, damit ich eben an verschiedenen Stellen in Anwendungen hineinspringen kann, individuelle Dinge adressieren kann, Bookmarks setzen kann, mein Backbutton funktioniert und so weiter. Diese Dinge sind mit Absicht so designt und die komponentenbasierten Frameworks verwenden oft einen sehr, sehr großen Teil ihrer Logik darauf, einem statuslosen Protokoll Status beizubringen.
Ja.
Das machen die unterschiedlich gut, dennoch halte ich selbst die wirklich guten komponentenbasierten Frameworks bestenfalls dann für tolle Implementierung einer schlechten Idee.
Das Problem ist halt immer, Komponenten und Status ist halt immer auch ein, sage ich mal, Skalierbarkeitsproblem, weil du dann auf einmal Zustände hast und auch wahrscheinlich ein Fehlertoleranzproblem.
Genau,
also das musst du dann entsprechend lösen. Ja,
das ist für mich das stärkste Argument. Es kommt noch was anderes dazu. Und zwar stammen viele dieser Frameworks aus einer Zeit, in der man damit rechnen musste, dass auf dem Client kein JavaScript verfügbar war oder in dem von vornherein gesagt wurde, JavaScript mit so einem Kram geben wir uns nicht ab. Das hat sich deutlich geändert. Also es gibt mittlerweile auch kein komponentenbasiertes Framework mehr, das nicht in irgendeiner Form Ajax unterstützt, einfach weil das die Anwender mittlerweile wollen. Die wollen diese Ergonomie, die wollen diese schnelle Reaktion in ihren Anwendungen. Insofern ist JavaScript erstmal wird nicht mehr in Frage gestellt, dass so eine Anwendung JavaScript benutzen darf. Und insofern sind viele Dinge, die man klassischerweise in einem serverseitigen Framework gemacht hat, auf einmal auch auf dem Client möglich. Das verschiebt so ein bisschen die Notwendigkeit. Also früher musste ich auf dem Client viel Intelligenz haben, weil ich nur ganz doofe HTML-Seiten produzieren konnte. Nun kann ich auch wieder ein bisschen Logik auf den Client legen und das reduziert wiederum die Anforderungen an mein serverseitiges Framework und legt es damit nahe, eher nicht auf so ein komponentenbasiertes Ding zu gehen.
Mhm.
Vielleicht kann ich auch das so noch loswerden. Also die Rolle von JavaScript ist auch so ein zweischneidiges Ding, weil in letzter Zeit sehe ich immer häufiger, dass Leute anfangen, einfach jetzt die Fehler, die sie früher auf dem Server gemacht haben, nun auf dem Client zu machen. Also das ist nicht das, was ich vorschlage. Ich schlage nicht vor, jetzt ein komponentenbasiertes Framework in JavaScript auf dem Client laufen zu lassen. Das finde ich genauso daneben. Also ich bin der Meinung, dass diese Interaktion, diese HTTP-basierte Interaktion, HTML, CSS plus JavaScript in der unobtrusive Variante, also in der dazu dekorierten, hinzugepackten, optionalen Variante eigentlich das Beste aus beiden Welten ist und würde deswegen durchaus ein mächtiges JavaScript-Framework und ein serverseitiges Framework vorschlagen, die aber beide eben nur so mächtig sind, dass ich nicht das verstecke, was unten drunter ist.
Jetzt haben wir ja von Web-Frameworks gesprochen und wie schon gesagt, gibt es da eine ganze Menge davon. Deswegen ist es gerade für den Entwickler oder für den Architekten schwierig, ein richtiges davon auszusuchen. Was sind denn deine Empfehlungen? Also ich hoffe, du bringst jetzt nicht nur Clojure. Dafür gibt es ja auch
Web. Genau, also für Clojure gibt es tolle Frameworks, aber die meisten von uns dürfen leider nicht in Clojure programmieren. Deswegen beschränke ich mich vielleicht auf Java und .NET. Jetzt sind solche Web-Frameworks unglaublich viel Geschmacksfrage und Meinungsfrage. Deswegen würde ich spätestens jetzt nichts mehr von dem auf die Goldwaage legen, was ich sage. Zumindest nicht zu diesem Punkt. Meine ganz persönlichen Favoriten im Moment. Ich würde im .NET-Umfeld mir auf jeden Fall ASP.NET MVC ansehen.
Mhm.
Auf jeden Fall sehr, sehr viel eher als ASP.NET. Ich würde im Java-Umfeld auf sowas wie JSF eher verzichten. Und entweder sowas wie Spring MVC benutzen oder auch darüber nachdenken, ein Framework wie zum Beispiel Jersey, das ist eine JaxRS-Implementierung, die aber auch eine View-Unterstützung hat, also auch also nicht nur RESTful Web Services unterstützt, sondern auch RESTful Web Apps, was ein und dasselbe ist. Ich würde eher auf sowas setzen und dann halt das mit einem clientseitigen JavaScript-Framework kombinieren. Ich bin nun kein JavaScript-Guru, aber das, was so in meinem Dunstkreis am ehesten eingesetzt wird, ist aktuell jQuery beziehungsweise jQuery UI und das erscheint mir wie eine gute Kombination. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eine Meinung und das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
Ja, es gibt wahrscheinlich genauso viele Meinungen wie Web-Frameworks, gehe ich mal davon aus.
Ganz bestimmt.
Also ist schwierig. Okay, also Web-Frameworks, hast du ja gesagt, sind ja nicht das einzig Wichtige, sind vielleicht nur ein einzelner Aspekt. Mhm. Wichtig ist ja überhaupt, wenn man so eine Systemarchitektur baut, natürlich auch so Geschichten, wie wir vorher schon erwähnt haben, wie Skalierbarkeit. Mhm. Kannst du vielleicht mal dazu was sagen? Wenn ich jetzt ein Riesensystem baue, zum Beispiel irgendeinen Shop oder irgendeinen, sag ich mal, eine E-Business-Anwendung oder Enterprise-Anwendung, wie soll das Ganze denn aufgebaut sein, damit ich wirklich von der Skalierbarkeit auf die entsprechende Performance oder auf die entsprechende Last kommen kann?
Okay, also das Erste, was man vielleicht mal dafür differenzieren kann, was immer so Begriffe sind, die da auch fallen, ist die Frage, mache ich jetzt eine Scale-Up- oder Scale-Out-Strategie, respektive vertikale oder horizontale Skalierung, bezieht sich jetzt nicht nur auf Web-Anwendungen, sondern gilt natürlich allgemeiner. Aber bei einer Web-Anwendung ist es ja grundsätzlich vom Wesen her einfach so, dass ich eine große Anzahl paralleler Benutzer habe und damit logischerweise relativ weit oben in meinen Schichten erstmal schon parallele Requests zu verarbeiten habe. In dem statuslosen HTTP-Modell sind die eigentlich relativ unabhängig voneinander, aber irgendwann werden die unten drunter auf etwas Gemeinsames zugreifen. In erster Näherung sehen viele Web-Anwendungen so aus, da gibt es oben parallele Request-Verarbeitung und unten drunter gibt es einen dicken Datenbankserver, der die eigentlichen Daten hält. Und das ist auch in vielen Fällen eine absolut gültige und sinnvolle Architektur, das genauso zu machen. Oft eine relationale Datenbank, wie wir das alle kennen. In einer kleinen Anwendung vielleicht eine kleine, in einer größeren Anwendung eine etwas dickere Datenbank. Ja. Wer richtig viel Geld hat, kauft Cluster-Datenbanken von großen Herstellern, blauen oder roten. Da gibt es also viele Dinge. Und im Prinzip, wenn ich das jetzt skalieren will, dann bedeutet das in aller Regel, dass ich mein System so umbaue, dass ich einfach die Hardware durch größere Hardware ersetze. Ich mache ein Scale-Up, das Ganze wird immer dicker. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie naiv sagen, dass das schlecht ist. Das ist für viele Dinge absolut in Ordnung, weil, wie gesagt, viele von uns wünschen sich gerne Probleme mit der Skalierbarkeit zu haben, weil das würde bedeuten, dass die Anwendungen auch tatsächlich benutzt werden. Viele haben das gar nicht und sollten sich lieber um andere Sachen kümmern. Aber wenn ich tatsächlich höher skalieren will, in Größenordnung skalieren will, die eben diese Scale-Up-Strategie entweder tatsächlich technisch oder aber aus Kostengründen sprengen, dann ist die Variante typischerweise eher ein Scale-Out, das heißt eine horizontale Skalierung. Ich packe einfach viele kleinere Systeme, Commodity-Hardware, Standard-Hardware nebeneinander und das setzt so ein bisschen eigentlich diese statuslose Kommunikation von oben fort. Man kann sich vorstellen, dass im Prinzip jeder Request, wenn er hereinkommt, von einem beliebigen Knoten entgegengenommen werden kann und von dem komplett verarbeitet werden kann, bis das Ergebnis wieder rauskommt. Und der nächste Request, weil die Kommunikation eben statuslos ist, kann bei einem der anderen Knoten landen. Und im Idealbild kann ich beliebig viele weitere von diesen Dingern daneben stellen, wenn ich eben mehr Requests zu verarbeiten habe. Die Welt ist in Ordnung und alles ist super. Das wäre so eine Shared Nothing Architektur, so eine ideale.
Das heißt, es war quasi auch, was früher Microsoft immer propagiert hat, mit seinen Application-Servern. Wenn man nichts teilt, dann ist die Skalierbarkeit am besten.
Das, denke ich, ist eine völlig richtige und gültige Aussage. Also ich weiß, worauf du anspielst. War früher mal so eine Diskussion Körber versus MTS oder so, ne? Diese Fragen.
Genau, Komplass und dergleichen.
Ja, genau. Richtig. Das ist, glaube ich, selbst im Körber, egal über welche Art von Schnittstellen wir reden, überall ist es so, dass letztendlich landet man irgendwann bei Statuslosigkeit aus genau diesem Grund. Also Statuslosigkeit, wie gesagt, heißt ja dann nicht, dass ich keinen Status auf dem Server halte. Das wäre ziemlich langweilig. Also irgendwo habe ich vielleicht was in der Datenbank, vielleicht was im Filesystem oder in einem Backend-System. Statuslos bedeutet einfach, dass aufeinanderfolgende Requests nicht zwingend vom gleichen Knoten verarbeitet werden müssen, zum Beispiel, weil der im Hauptspeicher irgendeine Hashmap hält, wo irgendwelche Daten drin sind.
Richtig.
Und solche Dinge sind immer vernünftig. Das ist zumindest meine Meinung, sind grundsätzlich vernünftig. Das funktioniert auch ganz gut. Es gibt Mischlösungen, bei denen wir jetzt oben praktisch, also in der oberen Schicht, da wo die Web-Server stehen oder Web-App-Server stehen, habe ich viele Parallelen nebeneinander, aber unten drunter habe ich trotzdem immer noch eine dicke Datenbank. Das ist ein häufiges Modell. Man könnte sagen Shared Something. Und das liegt einfach daran, dass wenn ich wirklich die komplette Unabhängigkeit haben will, dann bedeutet das schon durchaus eine relativ drastische architekturelle Änderung gegenüber anderen Lösungen, weil ich mir letztendlich ja Gedanken machen muss, wie ich meine Daten aufteile auf diese einzelnen Systeme, die ja komplett autonom und autark sein sollen. Ja, und dann kommen solche Begriffe hinein wie das Sharding, haben wir im Kontext der NoSQL-Folge schon mal angesprochen, obwohl das nicht nur mit NoSQL zusammenhängt, ja. Bedeutet
Sharding im Prinzip, steht, vielleicht hat man es dazu sagen, für Splitter.
Genau, also man zerwirft den Tontopf, ne? Es kommen viele einzelne Scherben raus sozusagen. Um das ganz banal zu erklären, also ein ganz einfaches, doofes Beispiel könnte sein, dass ich so skaliere, dass ich alle Kunden mit A auf dem einen und alle Kunden mit B auf dem nächsten und so weiter 26 Knoten nebeneinander stelle. Man stellt schon beim ersten Nachdenken fest, dass das eine ziemlich doofe Strategie ist, weil der mit X und Y ist wahrscheinlich ziemlich unterversorgt, während der mit S untergeht. Also das ist keine gute Strategie, aber das kann man natürlich zufällig machen oder nach anderen Kriterien. Ja. Was weiß ich, wenn man Twitter ist, kann man was weiß ich, Justin Bieber einen eigenen Servercluster spendieren und für mich reicht ein Hunderttausendstel irgendeiner Maschine. Also so kann man das irgendwie aufteilen. Das sind also Architekturfragen, die im Prinzip von ganz oben bis ganz unten durchgehen und viel mit Persistenz und Persistenzoptionen zu tun haben. Ich will das nicht zu sehr breit treten jetzt, weil das ein ganz eigenes großes Feld ist, das wir da aufmachen. Aber auf jeden Fall spielt das eine große Rolle. Und je größer meine Webanwendung werden soll, umso relevanter wird das. Man könnte auch sagen, dass viele der NoSQL-Lösungen aus diesem Kontext heraus entstanden sind, weil man festgestellt hat, dass man relationale Datenbanken auf eine Art und Weise verwenden muss, um diese Skalierbarkeit zu erreichen, die viele ihrer Vorteile, Stichwort Join über alles, wieder Datenzugriff ad absurdum führen, und dann braucht man eben auf einmal auch von unten heraus eine andere Architektur. Das so ein bisschen als Motivation an der Stelle.
Wenn wir in diese Richtung gehen, dann spielt da immer mehr die Infrastruktur eine Rolle. Also sprich, zum Beispiel, wenn du sagst Scale-Out, dann muss ich auf einmal mehrere Rechner hinstellen, vielleicht irgendwelche Load-Balancer, Firewalls und dergleichen. Was sind denn so Technologien, die jetzt da eine Rolle spielen? Also worauf muss ich achten? Gerade in dieser Technologieauswahl, Webserver zum Beispiel oder Load Balancer oder wie auch immer.
Also es gibt Dinge, die sind so ein bisschen an der Grenze zwischen interner und externer Anwendungsarchitektur. Ne, die können wir noch mal kurz erwähnen, zumindest wenn wir die auch abgehakt haben. Zum Beispiel würde man in so einem System immer irgendwie sowas wie Hintergrundverarbeitung noch unterbringen. Das bedeutet vielleicht noch irgendein Messaging-System oder sowas, ne, damit man aus den Requests Jobs ableitet. Das ist aber alles noch praktisch im Kontext der Anwendung. Aber wie du richtig sagst, gibt es eine Menge von Dingen, die außenrum liegen, denen im Prinzip ziemlich egal ist, wie die Anwendung innen drin gebaut ist, sondern die im Prinzip dafür zuständig sind, das in eine Gesamtstruktur einzubetten. Und da gibt es in der Tat mittlerweile einfach durch die lange Lebenszeit des Webs unglaublich viel Auswahl. In den letzten Jahren ist aus meiner Sicht auch noch sind viele spannende Sachen hinzugekommen. Das fängt bei Webservern an. Also die meisten werden mit dem Apache Webserver vertraut sein, der immerhin noch 50% oder so des Internets betreibt. Insofern haben selbst die einfachsten Anwendungen in den meisten Fällen, würde ich sogar sagen, einen Webserver davor, ein Apache oder vielleicht ein Internet Information Server von Microsoft, der die eigentlichen Anfragen von außen entgegennimmt, auch einen Teil der Arbeit erledigt. Also was solche Webserver ganz hervorragend können, ist statische Inhalte auszuliefern. Also das ist eine sehr gute Idee, das einem hochperformanten Webserver zu überlassen. Die machen dabei ganz viele Dinge auch gleich richtig. Zum Beispiel setzen die korrekten Caching-Header, wenn man sie entsprechend konfiguriert, können zum Teil selber cachen, können URLs umschreiben, Redirects machen, können auch viele andere nützliche Infrastruktur-Dinge tun, wie zum Beispiel SSL terminieren oder User-Daten verifizieren. Das sind alles Dinge, die in Webservern angelegt werden. Und es ist eine spannende Frage, wie ich vom Webserver zu meinem nächsten Stufe, zu meiner Web-App, sei es eben, läuft sie im App-Server oder sonst wo, weiterleite. Auch dafür gibt es viele verschiedene Varianten. Alleine im Apache 3 oder 4, sowas wie ModJK werden die meisten kennen. ModProxy Balancer ist eine andere Variante. Es gibt also viele Dinge, die man da entsprechend einsetzen kann. Es gibt aber durchaus auch dazu Alternativen. Es gibt auch alternative Webserver. Einer, den ich äußerst spannend finde, ist der Nginx, geschrieben N-G-I-N-X, verlinken wir in den Shownotes. Der Nginx ist ein Webserver aus Russland, betreibt dort einen großen Teil des sehr aktiven Internets und ist nicht nur hochperformant, also wohl auch, wenn ich den Benchmarks glaube, deutlich performanter als ein Apache. Er ist auch erheblich leichter zu konfigurieren, vor allem aber basiert er konsequent auf Asynchronous I.O. Das heißt, er skaliert bei einer zunehmenden Anzahl von Verbindungen äußerst gut und mit absolut minimalem Anstieg des Speicherverbrauchs. Das heißt, ich kann damit einfach auf einem Knoten sehr, sehr viel mehr Benutzer verwalten. Das macht ihn sehr interessant. Und insofern will ich nicht zwingend sagen, dass das immer die bessere Variante ist. Apache kennen einfach viele Leute, da gibt es viel Know-how, ist vielleicht immer noch der verbreitetere. Aber so ein Nginx ist sehr modern und sehr schnell und sehr ressourcenschonend und passt auch sehr gut zu dieser Shared-Nothing-Architektur. Also da passen die Dinge auch noch zusammen. Erinnere mich gleich dran, da habe ich gleich noch ein schönes Beispiel, wie die Sachen ineinander greifen an der Stelle.
Okay. Was gibt's noch in dem Zusammenhang zu beachten?
Webserver haben wir gesagt, das ist vorne. Ich habe schon ein bisschen gesagt, dass die cachen können. Die meisten Leute kennen Proxy-Caches im Unternehmen. Wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet oder gelegentlich arbeitet, dann weiß man, dass man da eigentlich immer hinter einem Proxy-Cache sitzt. Das heißt, man hat nicht eine direkte IP-Verbindung zu den Webservern da außen, über die man HTTP-Requests abschickt, sondern alle HTTP-Requests laufen durch einen dicken Server, der beim Kunden oder beim Nutzer sitzt, beim Unternehmen, von dem aus man aufruft. Und so ein Proxy-Cache kann natürlich dann Seiten cachen, die häufig aufgerufen werden. Kann auch noch andere Dinge machen, wie zum Beispiel
Zugriff verhindern, dass gewisse Seiten abgerufen werden.
Genau, kann Seiten blocken, kann Protokolle mitführen und sowas. Das ist die klassische Rolle eines Proxy-Caches. Und weil das die klassische Rolle ist, nennt man die andere Rolle, die so ein Ding auch haben kann, die eines Reverse-Proxy-Caches. Das heißt, ein Reverse-Proxy-Cache sitzt auf der anderen Seite, also nicht vor den Clients, bevor die in die Wolke reingehen, sondern hinter der Wolke, bevor es auf den Server geht. So ein Reverse-Proxy-Cache ist vielleicht die am häufigsten unterschätzte Geheimwaffe, die man so hat als Architekt einer Webanwendung, weil mit einem Reverse-Proxy-Cache vor meinem Server kann ich erstens sicherstellen, dass ich genau weiß, was gecached wird und was nicht, weil ich eben beide unter meiner Kontrolle habe. Und ich kann dafür sorgen, dass ein riesengroßer Anteil der Requests, die von außen reinkommen, meinen Backend-Server niemals erreichen, sondern direkt aus diesem Reverse-Proxy-Cache bedient werden. Das ist eine ganz tolle Beschleunigungsmöglichkeit, so ein Reverse-Proxy-Cache, zum Beispiel so ein Squid oder ein Varnish, sind unbeschreiblich schnell, liefern die Daten, wenn ich sie entsprechend ausgestattet habe, komplett aus dem Hauptspeicher, also die fertig gerenderte, vollständig aufbereitete Seite wird direkt aus dem Hauptspeicher per Asynchronous I.O. raus zum Client gestreamt. Das ist eine tolle Sache, macht das dramatisch viel schneller und weil ich das eben unter meiner Kontrolle habe, kann ich auch solche Dinge machen, wie explizit Inhalte invalidieren, die in dem Cache drin sind. Das ist immer so eine häufig angefragte Variante. Ne? Das ist also auch eine sehr nützliche Geschichte.
Es gibt in dem Zusammenhang, also wenn man auf überhaupt irgendwas heute spricht, dann ist ja immer das Wort Cloud Computing dabei. Mhm. Hat Cloud Computing irgendwelche Vorteile im Zusammenhang mit Web-Architekturen oder wofür nutzt man das im Speziellen?
Also zunächst mal, klar, man kann das absolut machen auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja auch schon Episoden zu Cloud Computing gemacht, Plattform as a Service, Infrastructure as a Service. Wenn ich auf Infrastructure-Ebene sowas wie Amazon nehme, dann kann ich natürlich all das, was ich gerade so mir zusammenformuliert habe, kann man natürlich auch in der Amazon-Umgebung machen, einzelne Server dahinstellen, Datenbanken deployen. Man kann die höherwertigen Dienste nutzen, wie zum Beispiel für die von Amazon angebotenen Datenbanken, ne, sei es die richtigen Cloud-Angebote, wie S3 und SimpleDB, wie auch die gehosteten MySQL und Oracle-Möglichkeiten. Also all das kann ich machen. Vielleicht kann man eins rausgreifen, das es schon lange, lange gab, bevor der Begriff Cloud Computing erfunden wurde. Das sind die CDNs, die Content Delivery Networks. Das ist etwas, was viele Leute erstaunlicherweise nicht kennen. Die machen nicht immer Sinn, aber in ganz, ganz vielen Fällen, insbesondere bei hoch belasteten Websites. So ein Content Delivery Network ist im Prinzip ein von einem dafür dediziert zuständigen Anbieter betriebenes Netzwerk von Rechnern, die auf der ganzen Welt verteilt sind, also an strategisch klugen Punkten im weltweiten Internet platziert sind. Und wie der Name Content Delivery schon sagt, kann ich denen die Verantwortung dafür übertragen, meine Inhalte auszuliefern. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich mit dem Reverse Proxy Cache gerade gesagt habe, nur dass ich jetzt meine Inhalte gleich auf der ganzen Welt so nah wie möglich an die einzelnen potenziellen End-User heranbringe. Geht in der Regel auch mit Caching-Protokollen, also ich muss noch nicht mal was ändern an meiner Anwendung, wenn die mit einem Reverse-Proxy-Cache gut funktioniert, kann sie auch gut mit einem CDN zusammenarbeiten. Und damit kann ich eben eine gewaltige Skalierbarkeit erreichen, die eben so groß ist wie die Skalierbarkeit des Anbieters. Da gibt es ein paar sehr, sehr große, der größte, bekannteste ist Akamai. Und Akamai macht zum Beispiel Dinge wie die Keynote von Steve Jobs auszuliefern oder so. Also das sind einfach, die sind von vornherein darauf optimiert. Ich kann damit einen großen Teil meiner Verantwortung an den Dienstanbieter übertragen, was ich sehr attraktiv finde. Amazon hat sowas auch. Mir ist der Name gerade entfallen. CloudFront, genau. Ja. CloudFront funktioniert vom Zugriff her ein kleines bisschen anders, ist aber inhaltlich genau das gleiche. Ich kann meine Daten da reinpacken. Ich kann auch S3 für sowas benutzen und natürlich auch die Dienste der anderen. Ist nicht so, als ob nur Amazon sowas hätte. Ja. Viele haben sowas und das ist eine sehr interessante Variante, einfach aus Netztopologie-Sicht.
Es gibt übrigens auch freie. Also es gibt also nicht nur kommerzielle Content Delivery Networks, sondern auch freie, so Freecast und dergleichen oder Peercast und wie sie alle heißen mögen. Was hältst du von denen?
Also ich habe die bislang nur zum Spielen benutzt. Es gibt eines, auch da ist mir der Name leider im Moment gerade entfallen, da hängt man einfach den Namen der eigenen Website als Subdomain vor deren Domainnamen. Mhm. Und dann wird einfach das Ganze durchgecached. Das Problem ist einfach, dass das Geld kostet und zwar sehr erheblich Geld kosten kann, weswegen das eigentlich seriös niemand umsonst anbieten kann. Also da bin ich ausnahmsweise mal skeptisch gegenüber dem freien Angebot, weil nach meiner Erfahrung die halt nicht die wirklich erheblichen Investitionen da reinstecken, die andere da reinpacken.
Richtig. Übrigens bringen auch zum Beispiel so Telekom-Provider Content Delivery Networks. Das heißt, man kann auch den entsprechenden Provider, den man hat, daraufhin ansprechen.
Genau, also es lohnt sich absolut. Auch da, wie immer, man muss eine betriebswirtschaftliche Betrachtung machen. Lohnt sich das oder nicht? Die sind natürlich auch nicht billig. Auch klar, man lässt sich das bezahlen. Auf der anderen Seite, gerade wenn man Wert darauf legt, dass auch wenn man eben sehr erfolgreich ist, also wenn sehr, sehr viele auf einmal irgendwas anfordern, das Ganze funktioniert, ist das eine sehr, sehr gute Idee, ja, so ein Ding einzusetzen. Klar, für die Website meines Kaninchenzüchtervereins ist das natürlich Unsinn, das zu machen. Wobei ich da vielleicht mit einem kostenlosen S3-Angebot gut dabei bin.
Wenn du so größeren Videos On-Demand-Service hättest oder, sag ich mal, eine ganze Seite mit lauter Podcasts, dann wird das wahrscheinlich schon lohnenswert sein.
Absolut, genau. Also wie gesagt, mit den, genau, völlig richtig.
Also das heißt, hier kann man durchaus sich überlegen, ob man in die Richtung geht. Jetzt haben wir einiges besprochen, vielleicht nur einen Punkt, der mich noch interessieren würde. Bei Webarchitekturen, es kommen ja immer auch mehr diese Mobilgeräte rein, also Tablets und, sag ich mal, Smartphones. Hat das irgendeine Auswirkung auf mein System, wenn ich die Architektur implementiere, oder wird es auch schon von, sag ich mal, Produkten, Werkzeugen, Frameworks entsprechend bereitgestellt?
Also ich finde es interessant, serverseitig ist, glaube ich, der Einfluss sehr gering, erstaunlicherweise. Im Prinzip gibt es eigentlich kein oder fast keine Anwendung. Ja, das ist ein bisschen falsch formuliert, aber sagen wir mal, extrem viele dieser Anwendungen setzen ja voraus, dass im Hintergrund irgendwo ein Dienst ist. Und in aller Regel ist das ein Dienst, der irgendwo im Internet läuft und der auch in irgendeiner Form ein Web-API hat. Also in fast allen Fällen, zumindest allen, die mich interessieren, ist es so, dass so ein Mobile-Client, egal mit welcher Technologie er realisiert ist, über das Internet auf so einen Service zugreift, und in den allermeisten Fällen tut er das über HTTP. Mag jetzt mal restful sein und mal nicht, wenn es nach mir geht, immer gerne, weil das die effizienteste Variante ist. Aber selbst wenn er das nicht macht, er greift über HTTP drauf zu, und damit ist es relativ natürlich, ein Backend zu haben, in dem eigentlich beide Dinge bedient werden, sowohl ein normales Web-Frontend als auch ein Mobile-Frontend. Die andere Seite ist die Client-Seite selbst. Da schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Langfristig strategisch glaube ich, dass es ein absoluter Siegeszug der HTML-Variante auf Mobile Devices abzusehen ist. Das ist aus meiner Sicht das, was am meisten Sinn hat. Und gegen das Web zu wetten, ist eigentlich immer eine doofe Idee.
Also nicht auf Silverlight oder Flash setzen?
Also das schon gar nicht. Also Silverlight, Flash, Flex sind für mich alle irgendwie mehr oder weniger abgeschrieben. Das ist wieder Meinung. Interessant finde ich noch im Moment solche Dinge wie zum Beispiel eine Native Android App oder eine Native iOS App für die Apple Devices. Das kann ich verstehen. Da gibt gute Gründe, das zu machen. Responsiveness, Integration mit dem Gerät. Aber viele Dinge, die vorher diesen Native-Anwendungen vorbehalten waren, wie zum Beispiel Offline-Fähigkeit, werden vom Web nachgerüstet. Gibt eine Menge spannender Entwicklung dort. Ich denke, dazu machen wir mal eine eigene Episode. Und insofern wird es dann sogar noch näher, weil ich im Prinzip eine Mobile-Website habe, die dann wirklich eigentlich sich vor allem durch das Layout und vielleicht durch ein bisschen Maskenfluss oder so unterscheidet von meiner normalen Web-App, von meiner normalen Website, die ich für Benutzer eines großen Browsers habe, überhaupt großen, kleinen, ist alles relativ. Mittlerweile habe ich es mir bei einigen Websites angewöhnt, dass ich in meinem Browser auf meinem wirklich großen Display mobile.irgendwas hinschreibe, einfach um die schlichtere, schnellere und einfache Mobile-Website aufrufen zu können und nicht die mit irgendwelcher unsinniger Werbung zugekleisterte große. Also ich denke, auch da wachsen die Welten ziemlich stark zusammen.
Jetzt haben wir schon inzwischen einen kompletten Überblick über die Webarchitektur gemacht, über die Landschaft. Also wir haben uns angeschaut Frontend-Optimierung, wir haben uns angeschaut Web-Frameworks als ein wichtiger Bestandteil, aber nicht unbedingt der einzig wichtige. Wir haben uns über Architekturaspekte unterhalten. Da könnten wir uns, glaube ich, noch wesentlich länger unterhalten, über Security und Performance und andere Dinge. Mhm. Und haben jetzt so ein bisschen mal die Infrastruktur und den Gesamtkontext hergestellt mit Webservern und Proxy-Caches. Gibt es noch irgendeinen Punkt, wenn du jetzt mal den Leuten, die jetzt uns zuhören, ein paar Tipps geben würdest, wenn sie eine Webarchitektur bauen, worauf sie denn von der Architektur her am meisten achten sollen? Gibt es da so 2, 3 oder vielleicht auch mehr Leitlinien oder, sage ich mal, Best Practices, die du da sehen würdest?
Also was ich vielleicht als erstes sehen würde, ist man muss sich, glaube ich, damit anfreunden, dass man die Technik unten drunter zumindest halbwegs verstehen muss. Also da bleibt immer irgendwas, ich weiß ganz bestimmt auch nicht alles, aber es gibt eine gewisse Ignoranz, die man ablegen muss. Also man muss ein bisschen tiefer rein, als viele Leute das sind. Eine Webanwendung zu bauen bedeutet, dass man sich aufs Web einlässt und dann deswegen sollte man wissen, wie es funktioniert. Das wäre so die erste Sache. Ich würde da tatsächlich ein bisschen Energie investieren. Man sollte zumindest rudimentäres Verständnis von JavaScript, HTML, CSS haben und nicht glauben, man könne das hinter irgendeinem Java, C-Sharp oder sonst was Framework komplett verdecken. Klappt, glaube ich, nicht. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, es lohnt sich eigentlich nicht, das ist ein bisschen Meinung, aber trotzdem, ich gebe es mal so weiter, es lohnt sich aus meiner Sicht nicht, einen großen Unterschied zu machen zwischen Web-Applikationen und Websites. Das ist sehr kontrovers, aber tatsächlich glaube ich, dass Websites die besseren Web-Apps sind. Ich sehe ohnehin das nicht so einen großen Unterschied. Meiner Meinung nach sollte sich eigentlich jede Web-App wie eine ordentliche Website verhalten. Ich kriege zum Beispiel eine Krise, wenn ich Webseiten sehe, die mir den Back-Button disablen oder die in der Adresszeile einfach immer die gleiche URL anzeigen. Weil das aus meiner Sicht einfach deutlich zeigt, dass man das Web deutlich unterschätzt und einfach eigentlich gar nicht benutzen will. Am liebsten würde man lieber irgendeinen Client ausliefern, man benutzt das eigentlich nur
man
so.
Man muss halt.
Genau. Das mag ich nicht. Heißt nicht, dass man alles mit dem Web machen sollte, auch wenn ich glaube, dass es in vielen Fällen passt. In den meisten Fällen passt. Aber wenn, dann sollte man es lieber auch richtig nutzen. Das ist so eine grundsätzliche Einstellung, die ich habe eigentlich bei allen Technologien. Also wenn ich die schon benutze, dann benutze ich so, wie es gedacht ist. Wenn ich was anderes benutzen will, dann tue ich das halt und versuche nicht dem einen das andere aufzuzwingen. Mhm. 2, 3 wolltest du haben, das waren 2. Die dritte Aussage ist vielleicht, dass man, wenn man auf Webanwendungen geht, sich durchaus auch mal erlauben kann, an einer Stelle was auszuprobieren. Das finde ich eine gute Variante. Wir haben an vielen Stellen ja moderne, innovative, teilweise abstruse Technologien diskutiert. Das ist zum Teil unserem Spieltrieb geschuldet, zum Teil aber auch, glaube ich, unserer Überzeugung, dass es sich lohnt, mal ein bisschen outside of the box zu denken, also ein bisschen aus dem gewohnten Kontext rauszugehen. Ich glaube, Web-Anwendungen, ob intern oder extern, sind dafür ein guter Platz, wo man das durchaus mal isoliert machen kann. Und gerade da gibt es eben eine riesige Menge von Anwendungen, von Sites und Anwendungen, die auf der grünen Wiese entstehen und sich deswegen sehr, sehr moderne Konzepte leisten können. Und von denen kann man sich eigentlich sehr, sehr schön inspirieren lassen. Auch wenn man vielleicht dann nicht alles komplett umsetzt bei der Integration der Legacy-Anwendung, sind viele nützliche und gute Konzepte da drin.
Okay, gibt es nur ein paar Bücher, die du empfehlen würdest in dem Zusammenhang?
Erstaunlicherweise nicht so viele, wie ich sie gerne hätte. Also mir fehlt eigentlich etwas, was Programmiersprachen unabhängig ist. Ich wäre dafür Tipps unserer Hörer sehr dankbar. Es gibt natürlich HTTP-Referenzen, HTML, JavaScript-Referenzen. Mhm. Wenn man sowas überhaupt nicht im Schrank hat, lohnt es sich bestimmt, mal ein Buch über HTML5 zu lesen. Da gibt es ein ganz tolles, kostenloses, wenn man will, kann man das auch kaufen und man kann es auch kostenlos im Internet lesen, ist selbstverständlich mit HTML5 formatiert, vom Mark Pilgrim, verlinken wir auch. JavaScript gibt es ein ganz kleines Buch, das heißt JavaScript The Good Parts. Das ist da sehr zu empfehlen. CSS ist jetzt keine spezifische Referenz. Also es lohnt sich da einfach so ein paar Dinge an Grundtechnologien mal zu machen. Und so ein übergreifendes, wie gesagt, ich bin noch auf der Suche und für Tipps da sehr dankbar.
Es gibt teilweise im Internet noch ein paar Links, wo man zum Beispiel auch mal schauen kann, wie echte Websites innen aufgebaut sind. Aber wie schon gesagt, das ist eher relativ selten. Also da gibt es nicht wirklich viel. Ich glaube, dass die Firmen da auch sich ziemlich bedeckt halten.
Genau, also eine, die ich suche gerade raus, die heißt, die ich sehr empfehlen kann, dafür ist highscalability.com. Können wir auch verlinken. Highscalability.com ist genau das, was du gesagt hast, das sind Architekturen von spannenden, sehr, sehr großen Websites. Wie gesagt, viele von uns werden die leider nicht haben. Aber trotzdem ist es sehr interessant, da mal zu sehen, wie die Leute das an der Stelle bauen.
Genau. Gut, ich glaube, jetzt haben wir unsere Zeitlimits erreicht. Ich glaube, das war auch recht spannend. Also jetzt mal herzlichen Dank nochmal. Gibt es so irgendwelche letzte Worte an die Hörer deinerseits?
Nö, habt Spaß, probiert mal was aus, lohnt sich.
Genau, würde ich auch sagen. Wie schon gesagt, sorry, dass wir so lange nicht gesendet haben. Wir haben euch die Gründe am Anfang ja erzählt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft wieder zu häufigerer Frequenz kommen.
Wir geben uns Mühe. Und danke
mal beim Stefan.
Vielen Dank, Michael.
Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter heise.de/developer/podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.